Thorsten hat mich gebeten, den Text vorzulesen. Johannes 5, Vers 1. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen. In denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tag Sabbat.
Wir haben heute ein kleines Problem mit der Technik. Das heißt, die Fernbedienung ist nicht da. Ich hoffe, die Kommunikation klappt gut zwischen uns beiden heute Morgen. Ja, vielleicht gibst du schon mal gerade ein Bild weiter. Das Merkwürdige an der Zukunft ist wohl die Vorstellung, dass man unsere Zeit einmal die gute alte Zeit nennen wird. Ernest Hemingway. Dann der zweite Satz. Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Martin Luther. Jetzt wird der letzte Satz, ist so ein bisschen strittig, hat das Martin Luther tatsächlich gesagt, aber es heißt drum, die beiden Verse und die Bibelgeschichte, die Margit uns eben vorgelesen hat, wie passt das zusammen? Nun, wie ich eben schon sagte, Thorsten hat es mir entlockt, es geht um Hoffnung und Trost. Ein schöner Titel für einen Jugendgottesdienst wäre, vielleicht, wenn wir den Text eben gelesen haben, Hope for the Hopeless, so hatte ich mir das, ging mir irgendwie der Titel kam mir in den Kopf so. Hoffnung für die Hoffnungslosen. Und ja, ich weiß nicht, wie das euch geht. Wir leben in einer besonderen Zeit. Wir lesen, wir hören und sehen Nachrichten, die uns Sorgen machen. Ja, vielleicht sogar Angst machen. Wir hören von Krieg, jeden Tag gibt's neue Nachrichten, neue Informationen, was gerade wieder in der Ukraine los ist. Wir hören als Konsequenzen von Energieknappheit, von Gasengpässen, von, ja, wird die Gaspipeline wieder eingeschaltet oder nicht oder was auch immer. Wir hören von Inflation. Wir merken es, alles wird teurer. Wir merken es, egal was wir uns gerade einkaufen, ob es einfach nur Lebensmittel sind oder ob wir tanken wollen oder was auch immer, es wird teurer. Man spricht von einer Hungerkatastrophe, weil nicht genügend Getreide in die dritte Welt geliefert werden kann. Ja, und erstaunlicherweise, von Pandemie spricht kaum noch einer, aber die ist offensichtlich immer noch da, so hört man es zumindest immer wieder mal am Rande. Und die Klimakrise, ja, man hört sie im Zusammenhang mit den Energieproblemen. Dann haben wir so, wie soll ich sagen, das, was mich dann so beeindruckt oder was ich so sehe, sind so, Entschuldigung, wenn ich das Wort so sage, schlagzeilengeile Medien. Ich hatte neulich nochmal so ein Bild gesehen, wo wir so eine schöne Wetterkarte von vor 15 Jahren hatten. Da war die Wetterkarte für Deutschland bei 20, 22 Grad, schön grün und es war alles normal. 2019 wurde das auf einmal bei gleichen Temperaturen rot und jetzt vor einem Jahr oder so, alles auf einem Bild, das sah man Katastrophe. Also ich sag mal so ein bisschen Schlagzeilen und panikmachende Medien, die uns auch momentan begleiten. Und die Frage ist, was macht das mit uns? Wir wissen das, dass Dinge passieren, die nicht gut sind, aber es wird auch manchmal wirklich auf die Spitze getrieben. Die Talkshows nehmen kein Ende, die das gleiche Thema 5- und 10-mal drunter diskutieren. Und die Politiker, wenn wir Glück haben, dann denken Sie bis an die nächste Wahl. Ansonsten denken Sie oft nur bis zur nächsten Umfrage. Wir haben aber oft den Eindruck, dass Ihnen eine langfristige Perspektive fehlt. Was macht das mit uns? Was macht das mit euch? Was lösen diese Nachrichten in dir aus? Was lösen sie in mir aus? Man ist erstmal entsetzt. Manchmal hat man sich auch daran gewöhnt. Angst, Hilflosigkeit. Ich denke dann einfach mal so zurück an die letzten Tage, Wochen in meiner Familie, wenn ich dann an meine Mutter, an meine Mama denke, die ist ein Kind des Zweiten Weltkrieges, das heißt, sie hat ihren Vater nie kennengelernt, der ist kurz vor ihrer Geburt gestorben und sie hat sehr viel Schweres in ihrer Jugend mitmachen müssen und sie sagt, man fühlt sich ausgeliefert, man fühlt sich hilflos ausgeliefert. Das ist so ein bisschen ihre Reaktion, wenn was kommt, was ihr Angst macht. Eine andere Sache, die ich in den letzten Tagen gehört hatte, auch in der Familie, letzte Woche, meine Schwägerin, wir kamen, wie das heute so üblich ist, natürlich auch irgendwo auf die aktuelle Situation und sprachen über Russland und dann bog sie ab, ich will davon nichts mehr hören, alles Endzeit, ich will nichts mehr davon hören und Endzeit und hat da irgendwie, auch so ein bisschen die Panik gekriegt oder ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Und dann habe ich andere Leute, die ich im Büro sehe, und da denke ich jetzt nicht gerade an die aktuellen Themen, aber die auch von schlechten Nachrichten geprägt sind, im aktuellen Projekt, wo ich mit Menschen zu tun habe. Ich denke insbesondere an eine Kollegin, die einfach absolut negativ ist. Sie hat resigniert, sie hat im Grunde vieles versucht und ist gescheitert, stecken geblieben und resigniert. Und die Frage ist, wie gehen wir mit solchen Dingen um, die uns Angst machen, die uns vielleicht auch übermächtig erscheinen? Ist es wirklich dann Angst? Oder, wenn ich jetzt an das Thema Endzeit denke, auch vielleicht sogar auch eine hoffnungsvolle Erwartung? Deshalb finde ich den Spruch, den wir vorne stehen haben, oder die beiden, finde ich wirklich dann sehr spannend, sehr interessant. Insbesondere aber Martin Luther mit seinem Apfelbäumchen. Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Hoffnung. Das ist etwas, was das Leben lebenswert macht, dass man ein Ziel hat, dass man einen Trost hat. Und damit komme ich so ein bisschen zur Überleitung. Martin Luther, was wissen wir von Martin Luther? Von Martin Luther wissen wir eigentlich sehr viel. Er hat mit die Reformation initiiert, eigentlich unbeabsichtigt, aber er hat uns sehr stark geprägt in unserem Glauben, in unserem Denken. Und jetzt komme ich so ein bisschen an die Leute, die in der Kirche zu Hause sind. Ich denke, die meisten von euch kennen auch diesen kleinen, bei uns war er damals so erdfarben, so ein bisschen ockerfarben, Katechismus. Kennt ihr den noch? Wer kennt noch den Katechismus? Ja, da sind noch viele. Den Katechismus Martin Luthers. Ihr habt auch alle fleißig gelernt, gehe ich von aus. Ich guck mal rum. Dorothea nickt, das hätte ich erwartet, ja. Gibt es sonst noch jemand, der fleißig gelernt hat? So ein bisschen, ja. Ja, also ich habe auch in der Konfirmandenzeit den Katechismus von Martin Luther, da habe ich auch viel daraus gelernt. Wir mussten viel auswendig lernen. Und wie gesagt, auswendig lernen, der Mike ist nicht da, aber wer weiß, was auswendig lernen auf Englisch heißt? Learning by heart, also mit dem Herzen lernen. Auswendig lernen ist nicht einfach nur was in den Kopf reinknallen und morgen wieder vergessen oder nachplappern, sondern auswendig lernen hat was damit zu tun, dass es mich in meiner Persönlichkeit trifft, verändert, dass es mich vielleicht im Herzen verändert. Learning by heart. Ja, und ich habe einen Pfarrer gehabt, der in meiner Jugendzeit, er kam aus dem EC, erstaunlicherweise, und er hat uns nicht nur den Katechismus von Martin Luther näher gebracht, sondern er hat uns auch einen Katechismus näher gebracht, der da heißt der Heidelberger Katechismus. Kennt den jemand? Ja, da sind auch etliche, das ist wunderbar. Das heißt, euch sage ich jetzt nichts Neues. Was ist ein Katechismus? Es gibt also den Katechismus Martin Luthers, es gibt einen Heidelberger Katechismus, es gibt noch einige andere Katechismen. Aber was ist ein Katechismus? Ein Katechismus ist eigentlich, jetzt weiß ich nicht, ob ich das Wort richtig wiedergebe. Beim Katechismus geht es um Lehren. Also Katechismus ist nicht eigentlich wirklich dieses Buch, sondern das ist die Lehre von der Kanzel. Das heißt, das ist das Weitergeben. Und dann gibt es eben neben dem Katechismus Martin Luthers, gibt es diesen Heidelberger Katechismus auch in der evangelischen Kirche, in der reformierten Kirche sehr wichtig. Kurfürst Friedrich III., der auch der, ich glaube, bin mir jetzt nicht ganz sicher, müssen wir mal probieren, ob das nächste Bild hilft? Ah nee, Entschuldigung, genau, da steht er schon. Der Heidelberger Katechismus wurde verfasst von Zacharias Ursinus, das war ein Schüler Melanchthons. Melanchthon war ein enger Mitarbeiter Martin Luthers und dieser Zacharias Ursinus war auch ein persönlicher Bekannter von Johannes Calvin. Und dieser Katechismus wurde von dem Kurfürst Friedrich dem Frommen in 1562 in Auftrag gegeben und 1563 veröffentlicht. Ich gucke auf die Uhr. Ich möchte euch aber gerne, in der Einleitung des Katechismus steht etwas, was ich eigentlich sehr schön finde. Es ist ein sehr altes Deutsch. Also wer Luther kennt, das hier ist viel besser. Vor allen Dingen, wenn man es geschrieben sieht. Und dieser Kurfürst Friedrich III. Schrieb an die Obrigkeiten von Württemberg, Veldenz und Baden: Und wir erkennen Gottlob, dass wir Christen seien, in Christi und nicht Zwingli, Calvini, Lutheri und andere, die sie, wie sie heißen mögen, Namen getauft seien. Diese Männer und andere halten wir für gute Menschen und Werkzeug Gottes, dadurch er, wie wir uns versehen, viel Gutes in der Welt ausgerichtet und viel Menschen zur Erkenntnis seines seligmachenden Wortes gebracht hat. Halten dafür, dass sie viel Gutes geschrieben und daneben irren mögen. Darum eben wir dann dieser und anderer Menschen Skripta so fern annehmen, als sie mit dem Wort Gottes übereinstimmen, dass wir übrig lassen, das übrig lassen wir fahren, wie dann selbst von ihnen also gehalten werden wollen. Sehr schön, gell? Also, wer sich über Luther beschwert, die Sprache war damals etwas schwierig. Was wollen uns diese Worte sagen? Der Kurfürst hat in seinem Regierungsbereich festgestellt, dass eben mit dem Aufkommen der lutherischen Lehre, das mit dem Aufkommen der calvinischen Lehre, mit dem Streitpunkt mit der katholischen Lehre, dass da einfach Klarheit geschaffen werden muss. Und deshalb hat er eben diesen Zacharias Ursinus beauftragt, ein Standardwerk, ein Lehrbuch zu schreiben, zu verfassen. Und er sagt dann darin: Wir glauben, dass Luther, dass Calvin und viele andere gute Sachen geschrieben haben, aber es geht nicht darum, was die geschrieben haben, guckt auf das Wort Gottes, da guckt nach. Und das finde ich ganz, ganz interessant, dass er das auch damals schon so sagt. Was will uns denn nun der Heidelberger Katechismus weiterbringen? Ich habe vorhin gesagt, Hoffnung und Trost, darum soll es gehen. Machst du nochmal das nächste Bild? Drei Teile. Es geht um das erstens, von des Menschen Elend. Also wie gesagt, die Sprache ist eine andere. Von des Menschen Erlösung und drittens von der Dankbarkeit. Und alle drei basieren auf der einleitenden Frage: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Das ist die Eröffnung. Also ich sag mal, es kommt nicht los mit: Was ist Jesus Christus? Was ist Taufe? Was ist Abendmahl? Was ist irgendwo dies? So das typische Lehrmäßige, sondern die erste und alles überspannende Frage ist: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Das Wort Trost ist ja auch ein interessantes Wort. Es kommt aus dem Mittelhochdeutschen und hängt mit treu zusammen. Trost, treu und mit innerer Festigkeit. Wenn man Trost beschreiben möchte, ja, wie würde man Trost beschreiben? Vielleicht würde man sagen, etwas, was jemanden in seinem Leid, in seiner Niedergeschlagenheit aufrichtet. Wenn man dann so Synonyme in Synonyme Ersatzwörter, wenn man Synonyme sucht, die ja zum Beispiel in Word, schlicht und ergreifend im Textverarbeitungsprogramm, Synonyme für Trost, dann findet man Ermunterung, Erleichterung, Beruhigung, Besänftigung, Hoffnung, Hilfe, Zuspruch und Lichtblick und vielleicht noch ein paar andere. Deshalb frage ich nochmal in den Raum. Also, was ist deine Hoffnung? Was ist deine Hilfe? Was ist dein Lichtblick im Leben und im Sterben? Ich möchte diese Frage euch mal so, ich gucke mal auf die Uhr, mal eine Minute mal, dass ihr euch mal damit beschäftigt, mal kurz darüber nachdenkt. Jeder für sich. Was ist deine Hoffnung, deine Hilfe? Was ist dein Trost im Leben und im Sterben? Die Minute ist um. Für den einen vielleicht zu kurz, für den anderen endlich war es schon sehr lange. Was ist deine Hoffnung, was ist dein Trost, wenn du Sorgen hast, wenn du Kummer hast? Wir alle kennen mal, oder vermutlich ist das Zitat von Wilhelm Busch, nicht dem Pastor, Evangelisten, sondern Jugendpastor, sondern von dem Dichter, sehr bekannt. Es ist ein Brauch von alters her. Wer Kummer hat, hat auch Likör. Ich hoffe, dass das nicht eure einzige Antwort darauf war. Der Heidelberger Katechismus, der gibt eine andere Antwort. Und vielleicht können wir jetzt mal so Stück für Stück die Sätze mal an die Wand werfen. Der Heidelberger Katechismus, der antwortet, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus der Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Es geht hier um die Basis des christlichen Glaubens. Ich denke, es geht wirklich um die Basis. Was ist mein Trost im Leben und im Sterben? Was ist dein Trost im Leben und im Sterben? Nicht irgendwie ein Palaver, nicht irgendwas, was, ja, sondern woran glaube ich, worauf vertraue ich? Und die Frage ist, können uns diese Aussagen wirklich Trost sein? Ist meine Beziehung zu Jesus wirklich so, dass mir das wichtig ist? Oder ist das einfach nur, dass ich sage, ja, es ist ganz schön, aber eigentlich ist es mir viel mehr Trost, wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin. Einfach, es ist mir viel mehr Trost, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, mit meinem Ehepartner oder was auch immer. Also ich will das nicht schlecht machen, das versteht mich bitte nicht falsch, sondern es geht einfach darum, was bewegt mich wirklich? Ist es, weil ich habe mir die Frage ehrlich gesagt auch gestellt. Natürlich, wie ich mir vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, ist es das wirklich? Glaube ich daran oder ist mir was anderes wichtiger? Und das ist wirklich die Frage, die jeder sich nur selbst stellen kann, die jeder sich nur selbst beantworten kann. Damit diese Aussagen uns wirklich Trost sein können, sind meines Erachtens zwei Dinge wichtig. Zum einen müssen sie eine Basis haben, eine Basis, der ich vertrauen kann. Und das andere ist, ich muss mich wirklich darauf einlassen. Für das Erste, da hat der Kurfürst Friedrich hieß er, Friedrich der Fromme, genau, Friedrich der Dritte, da hat der Kurfürst Friedrich gute Vorsorge getroffen. Der hat nämlich zu allen diesen Punkten, wenn du mal ein Vers zurückgehst oder ein Vers, ein Blatt, zu allen diesen Punkten, zu allen diesen Antworten, die da stehen, hat er dazu schreiben lassen, eben Bibelstellen. Wer ein bisschen näher sitzt, der kann es hier sehen. Hier stehen die Fragen und Antworten und ganz am Rand sind dann etliche Bibelstellen vermerkt. Und da ist dann entsprechend nachgewiesen in Gottes Wort. Das heißt, ich muss dann Gottes Wort vertrauen. Ich muss wirklich davon ausgehen, dass Gottes Wort, dass die Bibel Gottes Wort ist. Aber dann kann ich da nachlesen. Dann kann ich da entsprechend die Stellen finden. Und da finde ich dann zum Beispiel Römer 14, Vers 8. Ich glaube, das kommt auch. Ja. Nochmal weit. Entschuldigung, ich muss mal um die Ecke gehen.
Ja, alles gut. Top.
Römer 14, Vers 8. Also die Frage war, was ist dein Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort war, dass ich mit Leib und Seele im Leben und Sterben nicht mir, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus gehöre. Und in Römer 14, Vers 8 lesen wir, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder wir sterben, so sind wir des Herrn. Oder aber in 1. Korinther 3, Vers 23 steht, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Und wenn wir dann weitergehen, auch die Antworten durch, die Verse, die da stehen, 1. Petrus 1, 18 und 19, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Und weiter, Lukas 21, Vers 18, und es wird kein Haar von eurem Haupt fallen, beziehungsweise kein Haar von eurem Haupt soll verloren gehen. Und dann kommen wir eigentlich zum Ende auch dieser Antwort und damit auch zum Finale der Aussagen, die ich jetzt hier gerade unterstreichen möchte. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und ganz zum Schluss nochmal Römer 8, Vers 14 bis 16. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtlichen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also das finde ich einfach das Faszinierende an diesem Heidelberger Katechismus, dass wirklich die Aussagen gemacht werden, wie gesagt, etwas in einem schwierigen älteren Deutsch, aber dass man wirklich auf den Punkt kommt, auf das, was wirklich bewegt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir ist das wirklich jetzt nicht nur in den letzten Tagen und Wochen, sondern es ging schon irgendwann mal zu Anfang der Pandemie so, dass ich gesagt habe, okay, aber was ist denn nun, wenn man all diese Panik sieht, die gemacht wird, verbreitet wird, die manche Leute erfasst hat, was ist wirklich unser Trost und wie reagieren wir als Christen darauf? Wenn wir uns auf dieses Fundament stellen, auf Gottes Wort und auf das, was wir glauben, ich glaube, dann sind wir gut gerüstet. Und nochmal den Tipp, learning by heart. Kann ich nur empfehlen. Und dann bleibt uns nur noch, dass wir uns darauf einlassen müssen, dass wir der Bibel als Gottes Wort vertrauen. Das kann man nicht anordnen, das kann ich von hier vorne nicht anordnen, das kann keiner anordnen. Das kann man nur selbst erleben und vorleben. Ja, ich komme zum dritten Teil, Konsequenzen. Angst lähmt, Angst lässt überreagieren, Angst lässt resignieren, Angst ist der schlechteste Ratgeber überhaupt. Das ist uns bekannt. Ja, ich sag mal, ich gucke gerade Richtung Marke, die hat mir noch irgendwann mal gesagt über Angst, man kann auch in einer erlernten Hilflosigkeit verharren. Das heißt, ich habe gelernt, wenn ich mich in einer bestimmten Art und Weise verhalte, dann helfen mir andere. Dann mache ich mich hilflos, damit andere mir helfen. Das ist nicht das, was wir tun wollen, sondern ich denke, wenn wir auf diesem Fundament, auf dieser Basis des Glaubens stehen, dann können wir nach vorne gehen. Dann können wir den Realitäten mutig ins Auge sehen. Wenn wir glauben, dass auch die Reichen und Mächtigen sich vor Gott verantworten müssen, dass nicht nur mein Leben in Gottes Hand ist, dass mein Leben in Jesus geborgen ist. Wenn ich weiß, dass auch die Machthaber dieser Welt, dass ein Wladimir Putin, ein Xi Jinping, ein Kim Jong-un, ein Donald Trump oder wie sie alle heißen mögen, dass die sich alle mal vor Gott verantworten müssen, dann kann ich mutig sein, wenn ich weiß, ich bin in Gottes Hand. Ich denke dann nochmal an Luther zurück. Luther, wir alle kennen zumindest vom Hörensagen die Geschichte, dass er sich vor dem Kaiser, nicht vor irgendjemand, sondern vor dem Kaiser beim Reichstag zu Worms verantworten musste. Und ihm wurde, an dem einen Tag wurde ihm gesagt, widerrufe, oder erst hat man ihm seine Schriften vorgelegt und hat gesagt, sind das deine? Gibt es irgendwas davon, was du widerrufen willst? Gibt es irgendwas davon, wo du sagst, nee, dazu stehe ich nicht mehr? Und Luther hat gesagt, nee, ich muss erst mal drüber nachdenken. Das ist eine wichtige Sache, gib mir einen Tag Zeit, ich muss darüber nachdenken. Und am nächsten Tag war der Saal, dieser kleine Saal in Worms, gerammelt voll, der Kaiser da und seine Ankläger und alle möglichen. Und das Einzige, was Luther dazu sagt, ist, wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, dass es feststeht, wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien alleine glaube ich, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil weder das Gewissen, etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir. Amen. Steht in den deutschen Reichsakten Band 2 so und so. Also es gibt da wirklich ein Zitat zu, wo man es nochmal nachlesen kann. Wow. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, das ist mutig, sich so vor den Kaiser zu stellen und zu sagen, ich widerrufe nichts. Ich bin Gott verantwortlich, ich bin meinem Gewissen verantwortlich. Wer von uns möchte nicht so mutig sein? Ich denke, wir alle wünschen uns, so mutig zu sein. Und so sind wir heute. Vielleicht haben wir nicht die Chance, vielleicht auch nicht das, wie soll ich es anders ausdrücken, ja, die Gefahr, dass wir uns vor einem Kaiser zu rechtfertigen haben. Aber wir sind heute gefordert, in unserer Umgebung, da wo wir heute stehen, die Hoffnung weiterzugeben, von der wir überzeugt sind, an die wir glauben. Dass wir nicht in den Chor der Hoffnungslosen einstimmen, sondern auf der Basis unseres Glaubens für den Glauben an Christus und für unsere Mitmenschen eintreten. Ein Beispiel, was mir gestern in der Bibellese noch wichtig geworden ist. Vielleicht erinnert euch daran, Jesus, es war das Laubhüttenfest und Jesus wurde von seinen Brüdern eingeladen, mit nach Jerusalem zu gehen. Und er sagte, nee, es ist nicht Gottes Zeit, es ist nicht Gottes Stunde. Er ging heimlich hin und wartete auf Gottes Führung und Anweisung. Das heißt auch für mich, dass ich mutig und tapfer, treu zu Gott stehe, seine Wege gehe und auch die Position, die ich vor ihm und vor meinem Gewissen verantworten kann, vertrete, aber dass ich im Gebet immer wieder neu Gottes Hilfe, Gottes Nähe suche und seine Führung erbitte. Dann kann und soll das im Alltag geschehen und im Alltag, in der Schule, am Arbeitsplatz kann ich bezeugen, kann ich bekennen, kann mich für Unterdrückte einsetzen, für Benachteiligte, für Gemobbte, für die Wahrheit eintreten. Oder ich sprach vorhin von der Kollegin, die so frustriert, so resigniert war, ich kann tatsächlich etwas bewirken. Ich kann tatsächlich eine Kehrtwende reinbringen. Und das ist das, was uns der Glauben, die Hoffnung, das Vertrauen auf Jesus ermöglicht. Ja, ich möchte schließen mit einem, ich glaube, das kommt nochmal, mit einem letzten Vers, den ihr auch alle sehr gut kennt. Jesus hat gesagt in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und mir fällt dann einfach nochmal unser Kinderlied von vorhin ein, mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig, oder ein anderes Kinderlied, an der Hand eines Starken zu gehen, das macht stark, das macht groß, so was in der Art so ging's. Also von daher, mit Gott an unserer Seite sind wir immer in der Überzahl. Amen. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus Christus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich wünsche euch einen schönen, gesegneten Sonntag.